Ja, das war ganz entscheidend für die italienische Entwicklung, weil anders als in Deutschland die Kämpfe der Partisanen und eben auch vieler kommunistischer oder sozialistischer Partisanen eine große Rolle bei der Niederringung des Faschismus gespielt haben und von daher durch eine, ja man kann sagen, soziale Bewegung die Hoffnung, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach wieder Kapitalismus stabilisiert wird, sondern jetzt tatsächlich dieser verfluchte Kapitalismus, den man auch für Faschismus und Arbeitslosigkeit und Krisen und so weiter verantwortlich machte, dass der jetzt beseitigt werden könnte. Und das war eine große Enttäuschung für diese Strömungen, dass dann auch unter massivem Druck der USA relativ bald eben eine Stabilisierung zustande kam und auch Italien auf den Wiederaufbau des Kapitalismus eingeschworen wurde. Das wird später noch eine Rolle spielen, weil die Partisanen alle verpflichtet wurden, ihre Waffen abzugeben, aber weil viele eben dem Braten nicht trauten und dachten, dass der Kampf schon weitergeführt werden muss, haben auch doch etliche Partisanen ihre Waffen versteckt und davon sind zum Beispiel dann später in den 70er Jahren einige dann aufgrund der Kontakte zwischen den Generationen auch an die neuen Gruppen, die sich dann als Gruppen des bewaffneten Kampfes bilden, weitergegeben worden. Also das war eine ganz andere Konstellation als in Deutschland. Was ähnlich war, war dann die wirtschaftliche Entwicklung, zumindest was Norditalien betrifft. Weil dort kam es dann auch zu einem sogenannten Wirtschaftswunder, zu einem Miracolo Economico. Norditalien, Städte wie Turin, Mailand und so weiter, erlebten einen enormen Aufschwung der Industrie. Das waren große Konzerne wie eben Fiat, dieser Autokonzern, oder Olivetti, Alfa und viele andere. Und jetzt haben wir die Situation in Italien, dass das, was wir weltweit sozusagen als Spaltung zwischen erster und dritter Welt haben, also diese enorme Differenz zwischen Reichtum im Norden und Armut im Süden, das bildet sich in Italien innerhalb desselben Landes ab. Und das, was wir dann so als Zuwanderung, Anwerbung aus dem Ausland erlebten, also Deutschland warb Arbeitskräfte aus Griechenland, Jugoslawien, Italien, später der Türkei an, das passierte in Italien innerhalb desselben Landes. Das heißt, es gab einen massenhaften Zustrom verarmter Landarbeiter, verarmter Proletarier und Proletarierinnen aus dem Süden, aus Süditalien, in den Norden. Und obwohl sie dieselbe Staatsangehörigkeit hatten und formal natürlich auch eine italienische Sprache, existierte im Norden ein extremer Rassismus, der an Apartheid grenzt, der auch vergleichbar ist mit Situationen, wo Menschen aus anderen Ländern einwandern. Es gab so eine Bezeichnung, die wurden als Terone bezeichnet, Teroni, Erdlinge. Das war eine massiv diskriminierende Bezeichnung. Das ging so weit, das muss man sich vorstellen, dass es Restaurants gab, die dann Schilder hatten, hier haben Tironi keinen Zutritt. Die lebten in slum-ähnlichen Barackensiedlungen um die Großstädte Turin, Mailand herum, die ohne Strom, ohne Wasser existierten. Also das war so diese gespaltene Situation. Aber, und das ist jetzt so das Problem der politischen Parteien, die großen linken Parteien, der PCI, also die kommunistische Partei, und der PSI, die sozialistische Partei, die interessierten sich eigentlich immer weniger für das, was eigentlich in den Fabriken passierte, was im Proletariat passierte, sondern setzten politisch darauf, an der Regierung beteiligt zu werden und mit dem, was damals ja sehr modern war, also keynesianistischen Planungsvorstellungen, einem geplanten Kapitalismus, so einen schleichenden Übergang in den Sozialismus herbeiführen zu können. Und das führte zu einer starken Entfremdung der politischen Parteien, der linken politischen Parteien, also der Parteien, die sich eigentlich die Arbeiterklasse auf die Fahne geschrieben hatten, von der tatsächlichen Arbeiterklasse.
Gleichwohl gibt es ja innerhalb dieser Parteien dann auch Intellektuelle, die sich ja vielleicht so ein bisschen jenseits der jeweiligen Parteilinie dann bewegt haben und die sehr genau auf die aktuellen Entwicklungen dann auch innerhalb der Arbeiterklasse geschaut haben. Das ist eine Strömung, die später Operaisten genannt worden sind. Was ist das denn für eine Strömung gewesen und wie haben die auch in Bezug auf diese Migrationsbewegung vom Süden im Norden, was haben die da für eine Rolle gespielt und das Geschehen vielleicht auch mitbestimmt?
Ja, das war ganz wichtig, dass es eben solche Intellektuelle gab, die aus dem PSI oder aus der PCI kamen und eine andere Wahrnehmung hatten. Es gab einen Menschen zum Beispiel, der eine große Rolle gespielt hat, der nicht so mehr so bekannt ist, aber das ist eigentlich einer der Stichwortgeber auch des frühen Operaismus, Montaldi, der bahnbrechend sozusagen in Italien auch Formen der, was man heute so als Oral History, also Geschichte von unten bezeichnen würde, eingeführt hat. Das waren Leute, die teilweise, oder Raniero Panzieri, der später so die herausragende Figur dieser Gruppen wurde, der hatte selbst in Süditalien sich an Kämpfen von Landarbeitern beteiligt, Landarbeiterstreiks, und versucht auch das in die Partei reinzubringen und zu sagen, das sind wichtige Bewegungen, das sind Leute, um die müssen wir uns kümmern, mit denen müssen wir in Kontakt kommen. Und das wurde aber weitgehend ignoriert, oder er konnte sich damit halt innerhalb dieser Großorganisation nicht durchsetzen. Und das führte also zu einer zunehmenden Ausgrenzung, aber eben auch interessanterweise zu neuen Politikansätzen. Und das Ganze spielt sich natürlich auch in einem globalen internationalen Zusammenhang ab, was da zum Beispiel wie auch in anderen Ländern für die Entstehung einer, wie wir heute sagen, neuen Linken ganz entscheidend war. Das war der Arbeiteraufstand 1956 in Ungarn. Weil damit war klar, es gibt immer noch eine Arbeiterklasse, es gibt immer noch Ausbeutung und Klassenkampf, auch in den Ländern, die sich als sozialistisch bezeichnen. Und das führte dann auch in Italien zu vielen neuen Debatten. Es wurde auch wieder über Rätesozialismus, Rätedemokratie, Rätekommunismus diskutiert. Da war Panzieri dran beteiligt. Und das führte schließlich dazu, dass sich diese Gruppen eben von den großen Parteien abgewandt haben und versucht haben, in einer neuen Weise auch Kontakt zur Arbeiterklasse herzustellen. Das spielte sich dann vor allen Dingen in diesen industriellen Zentren im Norden, in Turin und Mailand ab. Dieser frühe Operaismus, der ist eben verbunden mit einer Zeitschrift, die für wenige Jahre ab 1960 erschien, ein theoretisches Magazin, die Quaderni Rossi, die roten Hefte. Und da haben sie versucht, theoretische Grundlagen für die Auseinandersetzung mit den aktuellen Verhältnissen zu legen. Und das Interessante war, sie haben zum ersten Mal im Grunde in Italien wirklich Marx gelesen. Also sie haben das Kapital gelesen, nicht nur so als Symbol und Aushängeschild, wie es jetzt auch gerade wieder dieses Jahr überall benutzt wird, sondern sie haben gesagt, der Marxismus ist nichts, auf dem man bequem rumsitzen kann, sondern wir wollen doch mal gucken, ob wir nicht mit Hilfe der Werkzeuge, die uns Marx da in seiner Analyse und Kritik des Kapitalismus geliefert hat, auch die heutigen Verhältnisse verstehen können. Das war theoretisch sehr inspirierend, sehr interessant. Und gleichzeitig haben sie das verbunden damit, dass sie, was damals völlig neu war, dass sie neue Formen der Industriesoziologie, die eigentlich mehr so aus den USA kamen, wo also Wissenschaftler, Soziologen wieder in die Fabriken reingegangen sind, teilweise sogar selbst dort gearbeitet haben, um zu verstehen, was da los ist. Das haben sie damit mit dieser neuen Lektüre des Marxismus verbunden. Und daraus sind dann solche Konzepte wie, was man heute so als militante Untersuchung kennt, entstanden, also wirklich zu den Leuten hinzugehen. Und da spielte sich nun ab, gleichzeitig in der Konstitution oder Herausbildung eines neuen Klassensubjekts, das war erstmal sozusagen theoretisch, also getrennt von dieser theoretischen Entwicklung, kam dann aber zusammen. Und ich will nochmal zwei Ereignisse nennen, die da ganz entscheidend sind, ohne die man auch, glaube ich, die weitere Entwicklung nicht verstehen kann. Wir reden hier über eine Zeit, die damals auch, was heute leicht vergessen wird, als Postfaschismus bezeichnet wird. Also diese, es ist ja nur, was in unseren Geschichtsbüchern steht, zu meinen, irgendwie die Zeit zwischen 1933 und 1945, das wäre so ein Betriebsunfall gewesen und davor und danach sei alles gut gewesen. Das ist ja Quatsch. Also ich sag mal ganz persönlich, also ich habe in den 60er Jahren im Gymnasium noch Lehrer gehabt, die sich ganz offen zum Faschismus bekannt haben. Das waren halt Erfahrungen, die wir damals gemacht haben. Und das war in Italien genauso, dass eben keineswegs jetzt einfach der Faschismus verschwunden war nach 1945, sondern es gab die faschistische Partei MSI, es gab in den staatlichen Strukturen noch sehr autoritäre Elemente. Und es kam dann im Sommer 1960 zu einer Eskalation, weil der MSI, also die Partei der Faschisten in Italien, angekündigt hatte, in Genua einen Parteitag abzuhalten. Jetzt muss man wissen, Genua ist eine von den Linken, von den Roten dominierte Stadt. Das war also ein offener Affront. Das war der Versuch zu sagen, so, wir hier als Faschisten können uns da in so einer Gegend offen präsentieren. Wir ziehen da unseren Parteitag durch. Das wurde dann auch genehmigt von der Regierung, eine Regierung Tamproni, die auch eine sehr autoritäre Regierung war. Und was man heute auch wieder leicht vergessen hat, wir schreiben immer so Geschichte so von einem nationalen Blickwinkel her. eine ganz große Anregung für die jungen Menschen, gegen dieses Auftreten der Faschisten in Genua vorzugehen oder wie sie da vorgehen wollten, das zogen sie aus den großen Bewegungen und Kämpfen in Japan. Es hatte im Mai, Juni 1960 in Japan, vor allem in Tokio, eine breite Bewegung gegen ein neues Sicherheitsabkommen mit den USA gegeben, auch von einer relativ autoritären Regierung durchgeboxt. Und das Interessante für die jungen Leute war, dass es in Japan, in Tokio gelungen war, eben breite Massen von auch Arbeitern und Bauern auf die Straße zu bringen, in einer breiten Bewegung gegen dieses geplante Sicherheitsabkommen. Und schreiben Leute auch in den Berichten, es war dann 1916 in Italien ganz normal zu sagen, wir müssen kämpfen wie die in Japan. Ja. Also das zeigt auch einfach den internationalen Geist irgendwie und die wechselseitigen Einflüsse, die in dieser ganzen Bewegung, die um die Chiffre 1968 herum beschrieben wird, zu berücksichtigen ist. Ja, und dann gab es halt ein breites Bündnis irgendwie gegen diesen Parteitag, auch mit den Parteien und so. Und die offiziellen Parteien versuchten das natürlich unter Kontrolle zu halten. Aber es kam dann zu ganz massiven Straßenschlachten, zu mehrtägigen Auseinandersetzungen auf der Straße. Und da trat so etwas wie ein neues Subjekt auf. Das waren junge Arbeiter, mit denen hatte man gar nicht gerechnet. Und das führte dazu, dass eben eine Diskussion einsetzte, wer sind eigentlich diese jungen Leute, diese Arbeiterinnen und Arbeiter, auch Studenten. Studentinnen, die hatten sozusagen die großen Parteien gar nicht auf dem Schirm. Es war also aufgrund dieser Entfremdung von der wirklichen Situation im Proletariat entstand diese Bewegung relativ autonom und wurde dann auch zum Gegenstand von Debatten, also wie man das ja halt so kennt irgendwie. Die einen sagten, das ist irgendwie Krawall, das sind Riots, das ist unkontrolliert. Aber eben diese neuen theoretischen Strömungen, die haben das wahrgenommen, haben gesagt, da ist durchaus ein neues Subjekt, also es bildet sich sozusagen eine ganz neue Arbeiterklasse mit anderen Verhaltensweisen und in anderen Formen. Und das fand dann so einen zweiten spektakulären Ausdruck am 7. bis 9. Juli 1962 in Turin. Da hatte es bei Fiat einen Streik gegeben und Fiat versuchte mit einem Separattarifvertrag mit einer quasi gelben Gewerkschaft, diesen Streik zu beenden. Und dann entwickelten sich über drei Tage hinweg Straßenschlachten auf der Piazza Statuto, was heute als die Revolte der Piazza Statuto bezeichnet wird, wo eben auch junge Arbeiter versuchten, das Büro dieser Gewerkschaft anzugreifen und sich dann aber heftige Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Und da gab es dann auch von Seiten also der traditionellen Kommunisten, der Kommunistischen Partei und ihrer Gewerkschaft gab es Versuche, das quasi bis hin zu Beschuldigung, das seien faschistoide Elemente, das wären überhaupt keine Arbeiter von Fiat gewesen, sondern irgendwelche betriebsfremden Leute, die nur Randale machen wollten, wobei sich nachher in den Untersuchungen gezeigt hat, also es gab unzählige Prozesse und fast alle, die meisten dieser Festgenommenen waren eben tatsächlich auch Arbeiter von Fiat. Und darum entwickelten sich dann Debatten, die auch teilweise zu Spaltungen geführt haben, zwischen denjenigen, die gesagt haben, nee, das ist also jetzt nicht so die Form des Klassenkampfes, die in die richtige Richtung geht, und anderen, die gesagt haben, doch, genau hier sehen wir die Konstitution, die Entwicklung eines neuen Proletariats. Und das war dann so der Hintergrund, der reale soziale Hintergrund für die ganzen Debatten und theoretischen Diskussionen, die sich dann in den 60er Jahren, also im Vorlauf auf 68 oder in Italien ist es eigentlich 69, entwickelt haben.
Also wir haben jetzt junge Arbeiter, die anfangen, jenseits der traditionellen Parteien und Gewerkschaften zu agieren. Und wir haben dissidente Intellektuelle, die auch sich entfremden von diesen Parteien und die sich auf diese jungen Arbeiter beziehen. Jetzt gilt ja 1968 meistens als das Jahr der Studentenrevolte. In Frankreich ist es ja tatsächlich so gewesen, dass der Aufstand der Studenten die Initialzündung geliefert hat. Wie war das denn in Italien? Was für eine Rolle haben denn da die Studenten gespielt?
Die haben auch eine sehr große Rolle gespielt, weil das natürlich auch im studentischen Milieu, so wie in anderen Ländern auch in den 60er Jahren, zu einer Politisierung kam. Da spielten ganz ähnliche Themen eine Rolle, der Vietnamkrieg. Und wir müssen immer dran denken, Vietnam ist ja auch nur eine Chiffre für das ganze Spektrum von sowohl antikolonialen Kämpfen als auch Kämpfen gegen Militärdiktaturen. Es gab ja in Lateinamerika in den 70er Jahren, in Argentinien, Uruguay, Brasilien und dann mit dem Militärputsch 73 in Chile gab es ja neue Militärdiktaturen, die eine Rolle spielten in den Diskussionen. Gleich neben Italien die Griechenland, wo 1967 der Militärputsch stattfand. Also das waren alles Themen, die in der Politisierung der Studenten eine große Rolle spielten. Und was bemerkenswert ist, es gab eben in Italien stärker als bei uns, aber das hat uns auch sehr beeinflusst, weil das kam ja auch alles dann über Diskussionen und Texte zu uns. Es gab in Italien eine viel breitere und radikalere Kritik insgesamt an den Institutionen des Kapitalismus. Es gab also Kritik an den Schulen, eine Schülerbewegung. Die Universitäten wurden eben nicht nur einfach als ein Ort gesehen, sondern selbst als ein von Herrschaft bestimmter Ort oder Teil des Herrschaftsapparats. Es gab später eben, daraus entwickelten sich dann auch Bewegungen, die zum Beispiel für uns dann auch sehr, sehr wichtig waren, wie die Antipsychiatrie, die ganz stark aus Italien kam. Also einfach ein viel schärferer Blick auf alle repressiven Institutionen, die der Kapitalismus braucht, um sich zu reproduzieren und die in Frage gestellt wurden oder wo gezeigt wurde, das sind eben, Psychiatrie ist nicht irgendwie eine Wohlfahrtseinrichtung, um armen, kranken Menschen zu helfen, sondern das ist ein Repressionsapparat, mit dem diejenigen, die revoltieren, die das nicht mehr aushalten, das Leben im Kapitalismus, womit die wieder diszipliniert werden sollen. Und das waren also alles Debatten. Parallel könnte man sagen, was eben von diesen Intellektuellen, die sich mit der Arbeiterfrage beschäftigten, dann auch thematisiert wurde, ein Blick, eine Wahrnehmung für eben ganz andere Kampfformen als diese traditionell ritualisierten, befriedeten Kampfformen der institutionalisierten Gewerkschaften, also Fragen von Sabotage, von Absentismus, dem Arbeitsplatz fernbleiben, wilde Streiks, ohne vor das abgesprochen zu haben. Das wurde untersucht, das wurde wahrgenommen, wurde gesehen, das steht im Zentrum dieser Kämpfe. Was die Verbindung der Studenten mit den Arbeiterkämpfen angeht, es gab dann Versammlungen, wo die sich auch getroffen haben und so weiter. Es ist immer noch sehr schön, es gibt einen wunderschönen Roman von Nanni Balestrini, Wir wollen alles, wo genau das beschrieben wird, also auch wie mit allen Schwierigkeiten eben so eine Annäherung zwischen Studenten und Arbeiterinnen und Arbeitern zustande kam, die dann im heißen Herbst 1969, das war das eigentliche 68 in Italien, das war der heiße Herbst 1969, wo das dann zum Tragen kam.
Du bist jetzt schon zugesteuert auf diesen heißen Herbst 1969. Das ist ja eine große Streikwelle, die da auch beginnt. Was ist denn das für eine Dynamik, die da einsetzt und wie entwickelt sich das Ganze?
Ja, die Dynamik ist im Grunde interessanterweise oft die, dass es eben durchaus gewerkschaftlich organisierte Streiks sind, die den Gewerkschaften dann aber aus dem Ruder laufen, die sie nicht mehr kontrollieren können. Wo dann eben auch die Zusammenarbeit mit den Studenten eine große Rolle spielt, die vor die Fabriktore kommen, Flugblätter schreiben, die Arbeiter unterstützen, mit denen diskutieren. Und die Gewerkschaften können eigentlich diese Streikwelle nicht mehr kontrollieren. Es bilden sich neue Organisationsformen von unten, wo die Arbeiter sagen, wir wollen unsere Kämpfe selber bestimmen. Es wird auch die Ehrfurcht vom kapitalistischen Eigentum in Frage gestellt. Also die Frage der Sabotage, dass man auch was zerstört während so eines Streiks oder damit droht, dass man auch die Kapitalisten wirklich persönlich angreift. Es gab sehr, sehr heftige auch Straßenkonflikte in dieser Zeit. Und das ist eine sehr, sehr dramatische Zuspitzung. Das Problem ist allerdings, dass dann in der Linken, in der radikalen Linken auch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, wie jetzt dieser Kampf weitergeführt werden kann. Weil entweder hätte man jetzt sozusagen die Betriebe übernehmen müssen oder die Frage nochmal anders in den Betrieben stellen müssen. Aber irgendwann sind dann diese Streiks auch vorbei. Und die Antwort der Linken ist dann im Grunde eine organisatorische. Das ist vielleicht sozusagen, damit zeichnet sich auch ja der lange, mindestens 10 Jahre dauernde, aber dann auch Niedergang ab, dass es eben keine Perspektive gibt, wie jetzt die Kämpfe in den Betrieben radikalisiert werden können. Und es bilden sich dann, ja, man kann sagen, also der heiße Herbst 69 ist der Auslöser für drei große revolutionäre Organisationsformen. Das eine ist Potere Operaio, also was so aus diesem sogenannten operaistischen Spektrum kommt, dann Dotta Continua. Und was eben dort auch beginnt, ist die Frage des bewaffneten Kampfes, jetzt auch für Westeuropa zu stellen und eben die Gründung der Roten Brigaden. Die werden heute oft so unter dem Label Terrorismus so verglichen, auch mit der RAF und so. Nur man muss sich klammern, die BR, die Roten Brigaden, waren was völlig anderes als die RAF. Das waren Gruppierungen, die aus den Fabriken kamen, wo am Anfang natürlich auch ein paar Intellektuelle, aber eben auch mehrheitlich wirklich Fabrikarbeiter, die überlegten, wie man jetzt den Kampf radikalisieren kann, weiterführen kann, wo die sich zusammenschlossen. Es gab mal so sehr schöne zweiteilige Dokumentation auf Arte, die findet man auch im Internet. Sie waren die Terroristen der Roten Brigaden. Und das Schöne an diesem Film ist, dass eben in ganz vielen Interviews dem nachgespürt wird. Wer war das eigentlich? Ja? Und was waren die Anlässe? Die ersten Aktionen waren ja keine großen, spektakulären Sachen, wo sie irgendwelche Leute erschossen haben, sondern es waren Sabotageaktionen, es waren Aktionen gegen verhasste Vorarbeiter. Also es war sozusagen noch, es war die Idee, wie können wir jetzt den Fabrikkampf weiterführen? Wie können wir diese Arbeitermacht, die sich ja gezeigt hatte, wie können wir die entwickeln? Aber man muss dazu sagen, sie sind auch relativ früh dann eben in eine militaristische Logik reingezogen worden, in der sie nur verlieren konnten. Und das hat auch was mit dem, was wir heute so als Strategie der Spannung bezeichnen, zu tun. Das sozusagen erste herausragende und für die italienische Entwicklung ganz, ganz wichtige Ereignis war der Bombenanschlag auf der Piazza Fontana in Mailand am 12. Dezember 1969. Dabei kamen 16 Leute zu Tode. Und im Zeitgeist liegend wurde dieser Anschlag natürlich erstmal den Linken in die Schuhe geschoben. Es gibt da diesen berühmten Fall des Anarchisten Giuseppe Pinelli. Es waren viele Anarchisten, Linke, dann festgenommen worden nach diesem Bombenanschlag. Und bei einem Verhör durch die Polizei im oberen Stockwerk des Polizeigebäudes ist Pinelli am 15. Dezember 1969 aus dem Fenster gestürzt. Es ist nie geklärt worden, was da eigentlich wirklich passiert ist. Es gibt ein bisschen bekannter geworden, weil Dario Fo hat ein Theaterstück drüber gemacht, der zufällige Tod eines Anarchisten. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es Anschläge von rechten Gruppen waren, durchaus mit Verbindungen zum Staat. Also das, was wir heute als Tiefenstaat und als Strategie der Spannung jetzt auch im Umfeld dieser NSU-Morde auch jetzt bei uns diskutieren, das ist eben damals im Grunde diese Überlegungen und diese Analysen sind damals in Italien entwickelt worden. Und insofern hat natürlich auch dieses zunehmende Auftreten bis hin nach 1980 zu dem großen Bombenanschlag von Bologna, das Auftreten dieser faschistischen Gruppen in Verbindung mit Geheimdiensten des Staates und so weiter, das hat natürlich auch gewissermaßen die Linke in so eine militärische Konfrontation reingezwungen. Also das war die fatale Konstellation.
Jetzt finde ich es ja interessant zu sehen, wie lange diese Auseinandersetzungen in Italien eigentlich gedauert haben. Also wenn man das, wie wir das eben gemacht haben, vielleicht 1960 da als Ausgangspunkt nimmt mit diesen Riots in Genua und wir jetzt quasi sozusagen auch bis in die 70er Jahre schon gekommen sind und bei der Strategie der Spannung angekommen sind. Es gibt ja dann nochmal eine neu auftretende Bewegung oder eine Bewegung, die irgendwie dann nochmal anders ist. In den 70er Jahren die sogenannte 77er Bewegung. Was ist denn das für eine Bewegung? Was ist, also wie speist sich das aus dem, was davor war, und was ist vielleicht aber auch das Neue dann an diesen 77ern?
Ja, das sind die sogenannten Stadtindianer, wie man sie bezeichnet hat. Die waren natürlich ganz wichtig, auch für theoretische Wenden. Also man kann die ganze Entwicklung von Toni Negri, der ja heute wieder berühmt ist, kann man gar nicht verstehen ohne diese 77er-Bewegung. Aber nochmal kurz zum Hintergrund, was dann in den 70er Jahren passiert ist. Eben auf der einen Seite gab es den Versuch, das jetzt organisatorisch zu bündeln. Am dauerhaftesten war der Versuch von Dotta Continua. Die haben sich erst Ende der 70er Jahre aufgelöst. Aber es gab eben auch Potere Operaio. Es gab ja nicht nur die Roten Brigaden. Es gab auch sehr viele andere bewaffnete Gruppen, die teilweise auch die BRs als zu zentralistisch abgelehnt haben und mehr so auf Basisebene arbeiten wollten. Das war ein breites Spektrum. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch ein Andauern oder Weitergehen der sozialen Bewegungen. Ja, das ist damals viel oft ist gesagt worden, wir müssen jetzt über die Fabrik hinausgehen ins soziale Terrain. Da sind auch sehr, sehr spannende Sachen passiert, wobei dieses Hinausgehen, wie Sergio Bologna später mal gesagt hat, ein bisschen verdeckt hat, dass man damit auch die Fabriken verlassen hatte, also den eigentlichen Ort der Macht, aus dem sich das Ganze speiste. Aber es waren eben eine breite Palette von Bewegungen. Auch da hat Dario Fo wieder eine berühmt gemacht. Er hat dieses Theaterstück geschrieben, Bezahlt wird nicht. Und das ist ein Bezug auf eine Bewegung, das nannte sich Autoridusione, also selbstbestimmte Senkung von Preisen. Dazu gehörte alles Mögliche, von Mieterstreiks und Hausbesetzungen, von Senkung oder Nichtbezahlen von Strom und Wasser, kostenloses Einkaufen in Supermärkten und so weiter. Das hat auch eine große Rolle gespielt, weil damit eben auch zum Beispiel Hausfrauen zum Subjekt der Kämpfe wurden, an diesen Kämpfen beteiligt waren, was dann wieder ganz wichtig für theoretische Versuche eines proletarischen Feminismus, wie er dann in Italien entwickelt wurde, was massive Konflikte natürlich auch innerhalb dieser Gruppen, die ja teilweise schon sehr männlich dominiert waren, ausgelöst hat. Aber das war eben eine ständige Zeit der Bewegung. Und wenn man sich nochmal so für die 70er Jahre den internationalen Kontext anguckt, es war ja durchaus noch eine Zeit auch der Hoffnung, weil es gingen ja auch Sachen voran. Wir sahen ja alle, Sie sahen auch in Italien die Bilder, wie die USA sich aus Vietnam zurückziehen mussten. Es gab überall auf der Welt Befreiungskämpfe, Debatten. Das hatte also noch auch global eine gewisse Hoffnung, dass die Diskussion kreiste darum, wie wir zur Revolution kommen. Und das fand seinen Ausdruck dann in dieser Jugendbewegung von 1977, den sogenannten Stadtindianern, die jetzt auf einmal in ganz neuen Formen agierten. Also es war im Grunde eine neue Generation. Es war klar, die wollen eigentlich gar nicht mehr wie ihre Väter in der Fabrik arbeiten. Die flohen die Fabrik. Die wollten raus aus dieser Tretmühle der Arbeit. Die entwickelten sehr spontane Kampfformen, deswegen auch dieser Begriff Stadtindianer. Da gab es auch so eine Wechselbeziehung zwischen dem, was man bei uns in Deutschland zum Beispiel dann als die Spontis bezeichnete oder später die Autonomen. Dass es also neue Kampfformen gab. Auch da war da wieder ein bisschen das Fatale, dass Teile davon auch durch Einflussnahme von Älteren aus älteren Gruppen sehr schnell sich haben in eine militärische Logik reinziehen lassen. Also es wurden Pistolen verteilt und es wurde auf eine Militarisierung des Kampfes gedrängt. Das hat dann zu dieser wahnsinnigen Repressionswelle nach der Bewegung von 77 geführt, wo Tausende, Zigtausende in Italien in die Knäste gelangten. Und es war aber das Aufbegehren eines scheinbar neuen Subjektes. Toni Negri hat daraus dann eine ganze Philosophie gemacht, meines Erachtens zu Unrecht, aber es war eben der Versuch zu sagen, ja, hier entsteht jetzt der gesellschaftliche Arbeiter, der ist nicht mehr an die Fabrik gebunden, sondern wir produzieren ja überall. Die Gesellschaft ist ja so durchdrungen vom Kapital in allen Lebensbereichen, sind wir mit dem Kapital konfrontiert und können von daher den Kampf entwickeln. Ich denke, im Nachhinein war es der fehlgeschlagene Versuch, da so eine neue Machtbasis, eine neue Klassenzusammensetzung sich auszudenken, die aber davon abstrahiert hat, dass eben gleichzeitig, und das ist weniger wahrgenommen worden, die traditionellen Gewerkschaften und auch das kapitalistische Fabrikkommando in den Betrieben, also da, wo der Mehrwert produziert wird, da, wo Kapitalismus reproduziert wird, da sich wieder zu festigen und wieder einen Einfluss zu gewinnen. Die haben sich natürlich ein bisschen modernisiert. Es gab dann so eine Konzept der Delegierten, dass man so Delegierte, was bei uns vielleicht irgendwie so Vertrauensleute sind, stärker zu Wort hat kommen lassen und damit gemeint hat, also auch die traditionellen Gewerkschaften versucht haben, sich so zu präsentieren, wir demokratisieren uns jetzt und so weiter. Faktisch war es aber eine verstärkte Rückkehr des kapitalistischen Kommandos in die Betriebe.
Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass 1980 vielleicht so ein Endpunkt dieser Bewegung gewesen ist. Ist es diese militärische Logik, die du erwähnt hast, die auch die Niederlage besiegelt hat?
Nicht allein. Es zeigt sich, was vielleicht 1980 noch dramatischer ist, es zeigt sich eben eine Grenze der Arbeiterkämpfe. Das herausragende Ereignis war, es hatte diesen Bombenanschlag von Bologna am 2. August gegeben, im Sommer. Das war also schon so der Hintergrund, muss ich klar machen. Also das Bombenanschlag in einer großen norditalienischen Stadt am Hauptbahnhof, wo 85 Menschen getötet werden. Das war natürlich eine extreme Form der Strategie der Spannung. Später ist halt dann mehr oder weniger rausgekommen oder nachgewiesen worden, dass eben auch das eine Aktion im Zusammenhang von rechten faschistischen Gruppen und Geheimdiensten war. Und es zeigte sich dann im September eben aber auch eine Grenze der Klassenkämpfe. Am 11. September hatte FIR die Entlassung von 15.000 Beschäftigten angekündigt und dagegen entwickelte sich ein 35-tägiger Streik. Da ist auch wieder interessant, auch wieder die internationalen Verflechtungen zu sehen. Auf Arbeiterseite wurde in Parolen, in Slogans zum Beispiel oft Bezug genommen auf die polnischen Arbeiteraufstände 1980. Das wird euer Turin, das wird euer Danzig sein, ja, also diese Arbeiterbewegung in Polen, dass der dann Solidarność entstanden ist, das zeigt einfach auch hier wieder die Internationalität der Kämpfe. Aber das Problem ist, dass es den kämpfenden Arbeitern bei Fiat 1980 nicht mehr gelingt, sich durchzusetzen. Es gibt dann so ein Coup, kann man sagen. Der Unternehmer organisiert eine Gegendemonstration von wahrscheinlich etwa 5.000 Vorarbeitern, Meistern, Angestellten, auch nicht Fiat-Arbeitern in Turin am 14. Oktober. Das wird dann später aufgebauscht. Die Zahlen gehen immer höher. Später heißt es dann, es war der Marsch der 40.000. Und die sagen, wir wollen arbeiten. Schluss mit dem Streik, wir wollen arbeiten. Und mit diesem Coup gelingt es dann, Fiat diesen Streik zu beenden. Und das ist so bis heute in der Geschichte der italienischen Arbeiterkämpfe eben eine der größten Niederlagen. Also diesen Streik einfach abbrechen zu müssen. Und wenn man sich jetzt natürlich auch das ganze internationale und politische Umfeld anschaut, wir haben eben die extremen Repressionswellen gegen diese Form des bewaffneten Kampfes. In Italien setzt das eben mit dieser spektakulären Ermordung von Aldo Moro 1978 ein. Es entwickelt sich eine unglaubliche Repression. In Italien steht sozusagen die Gefahr eines Militärputsches auch im Raum. Und unter diesem Druck, was sich ja auch, wenn man es jetzt mal global betrachtet, verbindet mit dem Scheitern der iranischen Revolution, auf die viele große Hoffnung gesetzt hatten. Wir haben den Militärputsch in der Türkei 1980, wir haben Militärputsch in Südkorea 1980 und nicht zuletzt eben den Sieg von dem Beginn des Neoliberalismus mit den Wahlsiegen von Thatcher in Großbritannien und Reagan in den USA und die Wende in der Wirtschaftspolitik mit dem sogenannten Völkerschock 1979. Also das ist einfach diese Gesamtkonstellation und da bricht das ab. Bemerkenswert ist trotzdem, dass es eben in Italien diese sozialen Kämpfe, die Streiks, sehr viel länger als in anderen Ländern gegeben hat. Also bei uns gab es in Deutschland war die große Streikwelle 1973, diese vielen wilden Streiks, wie hier bei Ford in Köln und in anderen Betrieben. Und danach bricht das aber ab. Und das zieht sich eben dann in Italien doch bis 1980 hin.
Vielleicht können wir abschließend noch so einen Bogen in die Gegenwart schlagen. Was ich ja interessant an den Operaisten finde, ist, dass die ja immer so ja, bestimmte Phasen kapitalistischer Akkumulation sich angeschaut haben und auch geschaut haben, wie das mit bestimmten Arbeitertypen, die da auftreten, zusammenhängt. Also wir haben den Facharbeiter, der in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sehr spezialisiert ist und einen gewissen Produzentenstolz hat. Dann, was eben diese Phase betrifft, die wir dann in den 50er, 60er Jahren in Italien haben, den Massenarbeiter, der Produktion eher äußerlich gegenüber steht. Und du hattest schon erwähnt, dass eben Toni Negri dann versucht hat, wieder einen neuen Arbeiter auf die Bildfläche zu bringen. Das ist der gesellschaftliche Arbeiter. Sergio Bologna, der hat dann sich vor allem ja die Selbstständigen angeschaut. Und das hängt ja zusammen mit einer so einer neuen Produktionsphase, Akkumulationsphase, die man ja vielleicht auch exemplarisch sich an Italien anschauen kann, weil da ja die verschiedenen Kapitalfraktionen auf diese Kämpfe, ja auf diesen Kampfzyklus auch reagiert haben. Wie reagiert denn die Kapitalseite dann, was ja in die Gegenwart führt auch?
Ja, das, womit sich Sergio Bologna beschäftigt, ist natürlich so ein bisschen die Reaktion, der Ausdruck, dass auf diese Kämpfe mit massiven Umstrukturierungen reagiert wird. Also man versucht, diese Großbetriebe zu zerschlagen, diese ganzen Zuliefersysteme, die kleinen Klitschen. Gerade in Italien, das ist sehr berühmt geworden, dieses sogenannte dritte Italien, das waren diese ganzen kleinen Textilklitschen im Veneto, in Norditalien, die für große Konzerne produzierten, aber quasi als Selbstständige oder Kleinbetriebe. Und da gab es dann einen Streit und das an dem Streit kann man auch sozusagen die Gegensätzlichkeit der Position von Sergio Bologna auf der einen Seite und Toni Negri auf der anderen sehen. Es gab zunächst bei ausgehend von dieser Theorie des gesellschaftlichen Arbeiters, von Leuten wie Toni Negri die These, dass dieses dritte Italien, also diese postfordistische Produktionsweise, wie es hieß, dass sich darin schon so die quasi Formen kommunistischer Produktion abzeichnen, dass wir daran ansetzen können. Und Sergio Bologna hat dann, der stand dieser Theoretisierung von Negri von Anfang an sehr skeptisch gegenüber und hat gesagt, nee, wir müssen die als Arbeiter und Arbeiterinnen untersuchen. Das ist nur eine neue, juristisch verkleidete Form eigentlich von einer neuen Form der Ausbeutung in Arbeiterinnen. Und ich will jetzt verstehen, wie leben die, wie werden die ausgebeutet und wie kämpfen die, wie können die kämpfen. Sergio Bologna hatte noch sehr viel zur Logistik gemacht, was ja heute auch wieder ein großes Thema ist, weil zum einen eben die Logistik ein ganz zentrales Punkt, aber auch Bruchpunkt kapitalistischer Entwicklung ist. Da existiert eigentlich eine ungeheure Arbeitermacht. Und das haben wir zum Beispiel gesehen in so selbstorganisierten Streiks von Lkw-Fahrern in Frankreich, in Spanien und so weiter, dass die dann wirklich die ganze Produktion quasi lahmlegen konnten, wenn sie ihre LKWs auf den Autobahnen stehen ließen. Und mit solchen Figuren hat sich Sergio Bologna beschäftigt. Deswegen, ich finde das so, das ist mit eine der interessantesten Fortführungen eigentlich des alten Konzepts der Untersuchungsarbeit. Bei Negri wird es immer sehr philosophisch, dann kommt der gesellschaftliche Arbeiter und daraus wird dann die Multitude. Das ist durch keine empirische Untersuchung ausgewiesen, der hat sich das nicht genau angeguckt, sondern übernimmt dann teilweise auch so Management-Ideologien. Und sich genau anzugucken, welche neuen Subjekte in verkleideten Formen entstehen da, also was wir jetzt ja auch haben, eine breite Diskussion über die Plattformökonomie, diese neuen Formen von logistischen Plattformen, mit denen Sachen ausgefahren werden, Deliveroo und so weiter. Da hat Sergio Bologna ja sehr früh schon darauf hingewiesen und gesagt, lasst uns das eben als neue Form der kapitalistischen Ausbeutung untersuchen und gucken, wo könnten da auch Kämpfe entstehen. Teilweise auch so mit Rückgriff auf frühere, eher so syndikalistische und nicht so traditionelle Organisationsformen wie die IWW, also die International Workers of the World, Anfang des letzten Jahrhunderts in den USA, und zu sagen, ja, wir haben ein neues Klassensubjekt, aber wir können das jetzt nicht einfach irgendwie uns philosophisch zusammenbasteln, sondern wir müssen da wieder genau reingehen. Das wäre also sozusagen das Vermächtnis des frühen Operaismus, zu sagen, lasst uns genau hingucken. Und das kann man ja auch jetzt in diesen ganzen Debatten auch bei uns über Eribon, also hat die Linke irgendwie die Arbeiterklasse verlassen. Und ja, natürlich, die Linke war noch nie irgendwie so weit weg von der Arbeiterklasse wie jetzt, weil über viele Bereiche wissen wir gar nichts, wie da gearbeitet wird, wie die Menschen ausgebeutet werden. Da wird oft rumspekuliert, aber ich denke, das wäre eine wichtige Lehre aus diesen Entwicklungen, zu sagen, ja, wenn wir da wieder Kontakte aufbauen, wenn wir mit den Leuten selber reden und uns angucken, wie wird da produziert, was tun die, nur dann hätte eine Linke eine Chance, übrigens auch eine Chance, jetzt gegen rechte Strömungen vorzugehen.